für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Wir sind in der Mitte angekommen unserer Auswärtswoche bei Borussia Dortmund und sind auf Süd. Patrick nähert sich auch wieder etwas der Heimat. Danke, dass du auch in deiner letzten freien Woche hier mit uns über Borussia Dortmund talkst.
Ja klar, logisch.
Hast ja selber eine Auswärtstour, aber das ist schon auch für so einen Verein, für Fans, für die Logistik schon echt herausfordernd, ne? Wenn du so viele Auswärtsspiele auf einmal hast. Ich glaube, im November war es nur ein einziges Heimspiel.
Ja, ist Wahnsinn. Naja, ist irre, ne? Quasi 6 Auswärtsspiele, ne? Und wir haben ja auch mal ein bisschen rumgefragt an euch, die uns hier immer zuhören, ne? Gibt es da welche, die unterwegs sind? Farid hat uns zum Beispiel geschrieben, der Allesfahrer ist, natürlich jedes Auswärtsspiel mitmacht. Du, Jesko, hast jemanden an der Angel.
Genau.
Kilian, ne, der sich gemeldet hat. Also danke für eure Einreichung. Ist immer mal möglich, wenn dann dieser in Anführungszeichen 6er-Pack rum ist, da dann vielleicht mal mit euch zu quatschen, wie das so war, wie das so abläuft, was ihr vielleicht so auf Auswärtsfahrten erlebt und mitbekommt. Das ist auf der einen Seite schon geil. Also uns macht das ja auch Spaß, Jesko, ne? Du reist nach Manchester. Wir nehmen heute am Dienstag früh auf. Du wirst nach England fliegen mit dem BVB. Das ist ja schon auch aufregend, weil man immer wieder neue Dinge entdeckt, weil immer was passiert. Aber natürlich, irgendwann sehnt man sich, das schrieb uns Farid auch mal wieder, nach ein paar Heimspielen, nicht nur in Folge, sondern überhaupt mal eins. Also das ist schon kräftezehrend, aber der BVB selbst kriegt es offenbar ganz gut hin, Jesko.
Also 2 Heimspiele gab es im Oktober, erst Leipzig und dann Köln. Mhm. Und ansonsten tatsächlich nur Auswärtsspiele und dann halt auch so Fahrten nach Augsburg, ne? Das ist ja auch ein wilder Ritt und das an einem Freitagabend ist natürlich auch echt brutal. In München waren sie. Ja, ich denke auch tatsächlich so ein bisschen an 3 Heimspiele übrigens auch. Bilbao in der Champions League war auch zu Hause, aber in der Bundesliga war es tatsächlich, dann waren es nur 2 Heimspiele. Aber ich denke halt auch so ein bisschen an den BVB, der halt auch eine riesen Logistik hat, ne? Was die da immer alles mitschleppen müssen, wenn die unterwegs sind, das ist schon der Wahnsinn. Ja, und da gab es ja in Augsburg so ein bisschen auch Ärger bei den Fans hinterher, dass die Mannschaft dann nicht noch eine halbe Stunde vor der Kurve gefeiert hat. Emre Can als Kapitän, der ja mal wieder Mitglied der Reisegruppe war, hat das dann auch so ein bisschen erklärt. Die hatten einfach Stress, ne? Die wollten nach Hause, weil Niko Kovac auch ganz bewusst den Spielern mehr Zeit zu Hause geben möchte in dieser Auswärtswoche. Das finde ich nämlich persönlich ganz gut, deswegen sind sie auch erst am Spieltag nach Augsburg gereist.
Eigentlich untypisch, ne?
Total untypisch.
Einen Tag vorher, eine Nacht im Hotel, ein bisschen ankommen.
Total untypisch, aber da hat Niko Kovac das ganz bewusst so entschieden, um der Mannschaft in dieser Zeit eben auch ein bisschen mehr Zeit bei der Familie zu geben. Und das war auch der Grund, warum sie dann aus Augsburg ganz flott abgehauen sind, weil du musst vor 0 Uhr,
23:59
musst du das Bundesland verlassen haben.
Ja,
da musst du also raus sein aus Bayern mit dem Flieger. Und das wurde dann eng und deswegen mussten sie schnell los.
Ja,
aber ich kann auch verstehen, wenn man sich darüber ärgert, aber
ja, darfst du immer nicht vergessen, ne? Es fahren tausende Fans mit, die treu sind, die dem BVB hinterherreisen, denen das natürlich auch nicht gefällt. Das ist eine irre Distanz von Dortmund nach Augsburg zu reisen, quasi unter der Woche. Die haben ja auch ihren Protest dann kundgetan, hey, Samstagabend oder Samstagmittag, um Gottes Willen, Samstagmittag 15:30 ist unsere Zeit. Wir entscheiden, wenn ihr spielt oder wann ihr spielt. Was natürlich auch klar ist, wenn irgendwann keine Fans mehr mitreisen, so Zustände haben wir ja in manchen Ländern, wo dann irgendwie 15, 20, 30 Fans mitreisen. Und ich meine jetzt nicht Hoffenheim oder Wolfsburg, sondern also das ist schon eine geile Kultur, die wir in Deutschland haben, gerade auch was die Fankultur angeht, gerade dass auswärts so viele mitreisen.
Und deshalb das kann ich auch ein bisschen respektieren. Ne?
Das sollten wir respektieren, 100%. Deshalb kann ich den Unmut der Fans verstehen, hab dann aber trotzdem gedacht, weil es war schon so auch zu sehen vor der Kurve, dass der ein oder andere Spieler, Waldemar Anton wusste jetzt nicht, gehen wir hin, gehen wir zurück, dann kamen die Pfiffe, irgendwie wollten die Spieler schon hingehen, dann ist der Kapitän nochmal hin, Emre Can hat gesagt, Jungs, wir müssen abheben, Niko Kovac kam extra nochmal und hat das erklärt. Da denke ich mir, so viel erklärt und so viel erzählt, geht doch kurz hin, die zwei Minuten, das soll jetzt kein ewig langes Abgefeier sein und geht dann, irgendwie wäre es ja auch möglich und drin gewesen, aber sowas plant man ja auch nicht, man denkt nicht, wir gewinnen das Spiel und gehen danach in die Kurve und haben dann einen Zeitplan für danach, dann heißt es einfach schnell duschen, vielleicht noch ein, zwei Interviews geben und ab weg, ne? Also das ist dann schon immer sehr hektisch und das kriegen wir auch manchmal mit, wenn der BVB dann wieder los muss, um eben dieses Nachtflugverbot auch einzuhalten. Ja,
da tippt der Pressesprecher schon mal nach zwei Fragen auf die Schulter und sagt
auf
so,
die Schuld.
Jetzt mach mal Ende. Ja, und das nach so einem Spiel, nach einem sehr minimalistischen Spiel, sage ich es mal so, gegen Augsburg, klar, ein paar Tage später stehen wir jetzt hier und sagen, Hauptsache gewonnen. Ich will jetzt auch gar nicht über dieses Spiel weitersprechen. Aber worüber ich halt wirklich gerne sprechen würde, und das haben wir auch schon gemacht, ne? Ich hatte ja letztes Mal gesagt, es gibt so drei Entwicklungsstufen, die ich eigentlich vom BVB erwarte. Sie sind für mich jetzt auf der zweiten und die müssen einen Schritt auf die dritte machen. Und dieses Spiel in Augsburg hat mir nochmal sehr deutlich gezeigt, dass das auch körperlich notwendig ist, dass du schaffst, solche Spiele souveräner zu gestalten. Gegen Köln, auch gegen Augsburg. Ich weiß, Augsburg, das ist immer schwer, da hinzufahren. Da kannst du froh sein, wenn du gewinnst. Aber in der jetzigen Situation hast du einen echt mega angeschlagenen FC da in Augsburg. Und du musst mit der Klasse und mit dem Selbstverständnis und dem Selbstbewusstsein von Borussia Dortmund meiner Meinung nach da hinfahren. Und wir schaffen, deutlich souveräner dieses Spiel zu gewinnen, weil du sparst damit auch Kräfte. Wenn du immer bis zur letzten Minute Vollgas geben musst, um dich an diesen Sieg zu krallen, den du mitnehmen möchtest, kostet das einfach Körner. Und wenn du es schaffst, Spiele souveräner zu gestalten, dann kannst du auch hinten raus einfach mal früher wechseln, kannst auch mal einen Gang einfach zurückschalten, ohne die Kontrolle zu verlieren. Das wäre für mich extrem notwendig. Gerade in diesen belastenden Zeiten vom BVB. Und das schaffen sie nicht aktuell. Sie müssen immer alles geben, um die Spiele zu gewinnen.
Ja, du darfst nicht vergessen, die 120 Minuten plus Elfmeterschießen in Frankfurt in den Knochen. Einen richtigen Fight in Augsburg, wo der BVB natürlich die bessere und dominierendere Mannschaft war, aber einfach zu wenig draus gemacht hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, worüber wir in der letzten Podcast-Ausgabe gesprochen haben, Jesko, dass es schon... Du gewinnst die Spiele, unterm Strich steht das über allem, das ist wichtig, aber es ist jetzt noch kein großer fußballerischer Fortschritt zu erkennen. Es ist viel Krampf, es ist viel Kampf, es ist
Intensität,
viel
Intensität. Also das haben sie, ja, Mentalität, ja? Das haben die alles auf dem Platz.
Genau.
Habe ich auch mit unserem Moderator Noah Pudelko am Samstag nach dem Spiel diskutiert.
Ja.
Der hat auch gesagt, ja, Jesko, was willst du denn? Du hast jahrelang gesagt hier, die gewinnen solche Spiele nicht, jetzt gewinnen solche Spiele, jetzt bist du auch unzufrieden. Ja, ich bin unzufrieden, weil du natürlich auch eine Entwicklung haben musst. Du kannst ja nicht jetzt sagen, okay, jetzt gewinnen die mit allem, was sie haben und mit Krampf diese Spiele, jetzt können wir damit glücklich sein. Das darf ja auch eigentlich nicht der Anspruch sein. Der Anspruch muss ja sein, dass du als Spitzenteam hingehst und sagst so, wir spielen noch souveräner, wir gewinnen diese Spiele dominanter, zumindest, also du bist nie 90 Minuten dominant in einem Spiel, aber wenn du gerade in der ersten Hälfte, und das war ja auch etwas, was Niko Kovac in den letzten Wochen immer wieder auch sehr öffentlich kritisiert hat, gesagt, wir müssen von der ersten Minute an da sein, wir müssen solche Spiele in der ersten Hälfte ziehen, damit wir eben in der zweiten dann auch so ein bisschen mehr verwalten können. Und das tun sie halt nicht. Und Dortmund hatte einen X-Goal-Wert in Augsburg von 0,32. Kannst du noch sagen, die haben überperformt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Erschütternder Wert eigentlich, ne?
Ja, also nochmal für alle, die mit X-Goals vielleicht nichts anfangen können, das ist die errechnete Wahrscheinlichkeit, wie viele Tore Dortmund in diesem Spiel hätte schießen müssen. Ja, und das sind 0,32. Sie haben eins geschossen. So, das ist, und Augsburg hatte 0,83. Also die waren eigentlich näher am Tor als Dortmund, rechnerisch. Ne?
Ja.
Deswegen, das ist so meine Quintessenz aus der Zeit jetzt auch unter Niko Kovac. Ich finde ganz viel super. Also ich finde total viel Einsatz, Laufleistung wieder exzellent, 124 Kilometer, fast 125 Kilometer gelaufen.
Genau, sie laufen, sie kämpfen, sie sind da, sie sind fit, ne? Das ist auch wichtig.
Sie sind füreinander da, dass die Mannschaft funktioniert. Aber du musst jetzt spielerisch draufsatteln.
Ja, du musst spielerisch den nächsten Schritt machen und das können vielleicht die nächsten Wochen zeigen. Übrigens, ich will einmal Props geben an Matsima von Augsburg. Was war das eigentlich für ein unglaublicher Sprint hinten raus nochmal, als Karim Adeyemi, der mit Felix Metscher und ein paar anderen zu den schnellsten beim BVB gehört, der auf den einmal nochmal den abläuft.
Und vor allem, der nimmt den Meter weg. Ne? Ist ja nicht so, dass die gleichzeitig losgelaufen sind, sondern der nimmt den Meter ab. Also entweder Scholli, tatsächlich, Adeyemi hat nicht durchgezogen, aus welchem Grund auch immer.
Ja.
Oder der andere ist einfach noch viel schneller. Also das
vielleicht,
fand ich.
Ja, vielleicht dachte Karim auch so, boah, ich bin so schnell, das kriege ich irgendwie schon noch irgendwie hin.
Und plötzlich schießt da einer an dir vorbei.
Ja, das war schon Wahnsinn. Mazzima, finde ich übrigens einen richtig guten Verteidiger. Also könnte auch einer für Höheres sein. Also das war schon sehr interessant. Jesko, genauso wie die Aufstellung vorm Spiel. Wir haben ja in der letzten Podcast-Ausgabe drüber diskutiert.
Spiel doch mal 4-2-3-1, haben wir gesagt.
Nico, mach doch mal 4-2-3-1, ne? Ja, genau. So. Und dann haben wir vorm Spiel geschrieben und haben gesagt, das sieht doch nach einem 4-2-3-1 aus. Und dann wurde es auf einmal das gleiche System mit Maxi Bayer hinten links. Verrückt
irgendwie. Ja, oder auch verschiedene, ne? Nicht hinten links, sondern auf der Schiene.
Genau, Schienenspieler. Ne? Ja, genau. Hat aber nach hinten vor allen Dingen richtig gut verteidigt. Ne? 6 gewonnene Zweikämpfe, einen abgefangenen Ball hat er gehabt, 2 Tacklings. Nico Kovac hat ja vor allen Dingen hervorgehoben, dass ihm Maxi Bayer in der Defensivarbeit gut gefallen hat. Und das ist zumindest ein Punkt, weiß gar nicht, ob Maxi Bayer das selbst wusste, dass er das kann, aus der Not geboren. Schlotterbeck-Ausfall hat am Ende auch noch mit dazu beigetragen. War überraschend, oder? Hättest du ihm das zugetraut?
Ich hätte ihn offensiv dann besser erwartet, aber du hast richtig gemerkt, dass er defensiv keinen Fehler machen wollte und sich deswegen halt erstmal darauf konzentriert hat, was ja dann auch völlig in Ordnung ist. Deswegen, daher kommen auch diese guten Defensivwerte, aber nach vorne ist halt nicht viel passiert. Aber das ist natürlich auch eine Position, die kann er mit seiner Disziplin, mit seiner Laufstärke, mit seiner Geschwindigkeit und seiner Technik, natürlich kann der das spielen. Ne? Mhm. Also da machst du dir jetzt oder hast du dir jetzt noch eine Alternative geschaffen auf dieser Position? Ich wäre wirklich da gerne Mäuschen gewesen, was Maxi Bayer gedacht hat, als Nico Kovac gesagt hat, so Maxi, du spielst jetzt heute mal auf der Schiene. total spannende Entscheidung und es gibt ja immer mal wieder so Umschulungen, die plötzlich in Karrieren enden. Ne? Ich sag nur Lukas
Piszczek. Welche fällt dir ein?
Ja, genau. Ja, Lukas Piszczek, auch Maxi Mittelstädt. Ja. Ja, ne, ja, auch der ist zum Linksverteidiger in Stuttgart gemacht worden. Ja. Das war er vorher nicht. Und du bringst halt auch eigentlich, und das ist ja der Grund, warum es auch bei diesen Schienenspielern eigentlich die Offensivspieler dann fast ein bisschen gefragter sind, weil du natürlich ganz viel mitbringst, was du als Offensivspieler brauchst dafür, aber eben die Disziplin eines Defensivspielers. Und daran hapert es dann bei vielen. Mhm. Und die hat halt Bayer da auch gebracht. Da muss er dann vielleicht noch eine bessere Waage finden, dass er auch ein bisschen was nach vorne wagt, dass er dann noch ein bisschen mutiger ist. Aber ich fand das völlig in Ordnung. Ob das jetzt wirklich die Lösung für die Zukunft ist für ihn, weiß ich nicht. Ja. Er wird sich näher am Tor deutlich wohler fühlen.
Ja, genau. Glaube ich auch. Jetzt gab es natürlich dann auch Ideen oder Diskussionen. Löst er das Problem von Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft hinten links, weil Raum, Mittelstädt, Gosens gerade nicht fester Bestandteil. Dann hat man auch immer mal klar, Collins, Brown. Man hat nicht so die Top-Position, aber er hat es gut gemacht.
Er ist jetzt auch kein Linksverteidiger. Ne? Also da sagen wir jetzt, wenn er dann noch eine Position, also wirklich in der Viererkette linksverteidigt, das ist nochmal, das ist eine ganz andere Geschichte nochmal, auch taktisch eine ganz andere Geschichte. Also da müssen wir vorsichtig bleiben. Ich finde es aber spannend, als Alternative zu Svensson oder Benze Baini auf der Seite.
Ja, definitiv. Und ich finde vor allen Dingen, Jesko, ich finde ihn als Typen auch ich finde ihn irgendwie geil. Also er ist so, er wirkt ja sehr schüchtern und zurückhaltend und finde das manchmal witzig, wenn man ihn da in der Mixzone anspricht und sagt, Maxi, Interview, sagt er, nee, ich muss schnell duschen und aber dann sagst du, ja, nee, aber du bist dran. Okay, dann kommt er her und will das irgendwie alles gar nicht. Aber wenn er dann spricht, dann sagt er auch gute Dinge. Ich erinnere mich an das, ich glaube, das Köln-Spiel war das, wo er dann auch den Buzzerbeater da, das entscheidende Tor hinten raus erzielt hat. Und dann die Frage, und jetzt Frankfurt-Pokal, wie sieht's aus? Ja, wir fahren da hin und gewinnen das Ding. Und dann fahren wir wieder zurück, so, ne? Und das finde ich irgendwie geil, dass einer dann auch, er war ja auch der die Meisteransage in Anführungszeichen rausgehauen hat.
Den Willen der Mannschaft da transportiert.
Genau. Hat, ne? Oder ich glaub, der das macht sich nicht eine Riesenplatte. Der macht sich auch nicht so eine Riesenplatte. Ja. Der hat Bock, Fußball zu spielen und danach wieder eine Runde Darts zu spielen, was er auch ganz gerne macht. Das ist ein guter Typ und das.
Absolut.
Das gefällt mir ganz gut. Ja. Muss ich echt sagen. Jesko, so, wir machen ja immer so ein bisschen Vorbesprechung hier bei uns im Podcast und schreiben uns so 5, 6 Stichpunkte auf, die wir irgendwie durchgehen und durchkauen.
Aber jetzt kommt dein Punkt, ne? Adeyemi, ich lese ihn einmal vor, den Adeyemi und Schlotti, AK-Thema.
Machen oder nicht machen.
Genau. Damit meinst du nicht, ob wir es hier machen, sondern ob du ihnen Ausstiegsklauseln geben sollst. War ja letzte Woche tatsächlich großes Thema. Ich habe das mal auch in einem Reel bei mir bei Instagram versucht zu erklären, den Sinn und den Unsinn von solchen Ausstiegsklauseln.
Übrigens sehr folgenswert, Jesko, der da richtig guten Content mittlerweile macht. Ne?
Also ja, geht ich da fand gerne mal drauf. Das Thema halt mega interessant, weil auch da ging in der Diskussion die Meinung total auseinander bei den Fans. Aber am Ende stehst du da und bist du ein Wirtschaftsunternehmen als Borussia Dortmund. Und da musst du dir halt überlegen, was mache ich mit einem Nico Schlotterbeck? Wenn wenn der zu mir kommt und sagt, pass auf, ich verlängere gerne, gib mir eine Ausstiegsklausel von 60, 70, 80 Millionen. So, dann kannst du dir, dann hast du ja eigentlich zum einen deine sportliche Perspektive gesichert, dadurch, dass er diesen Vertrag unterschreiben wird, weil er seine Ausstiegsklausel bekommt. Und sollte er gehen, habe ich zumindest einen Gegenwert, mit dem ich dann arbeiten kann. Wenn du jetzt darauf pochst und sagst, nein, wir geben dir keine Ausstiegsklausel, bitte verlängere so, dann sagt er nachher, nee, mache ich nicht. Dann kommt ein Verein wie Bayern München, dann kommt ein Verein wie Real Madrid, dann kommt ein Verein wie Liverpool und sagt, pass auf, Schlotti, 2027, da läuft nämlich dein Vertrag in Dortmund aus, da kommst du zu uns, du kriegst ein schönes Handgeld, da kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema, du kriegst ein richtig dickes Handgeld, das ist immer noch deutlich weniger als das, was die Vereine an Dortmund an entweder Ablöse oder Ausstiegsklausel zahlen müssten. Und wir brauchen keine Ablöse zahlen und du kriegst hier natürlich ein ordentliches Gehalt. So, dann hat Dortmund eigentlich auf zwei Ebenen verloren. Du verlierst einen Spieler und du verlierst Geld. Und dann machen Ausstiegsklauseln Sinn. Als Manager und Sebastian Kehl hat ja bei uns gesagt, er ist als Manager eigentlich oder als Sportdirektor eigentlich
in kein seiner Freund. Funktion als Sportdirektor, genau.
Ist er eigentlich kein Freund von Ausstiegsklauseln. Das kann ich auch verstehen. Ich finde, du müsstest diese Ausstiegsklauseln ganz klar zeitlich begrenzen. Und zwar zu sagen, die gilt von Mitte Mai bis Ende Juni.
Ist in ja auch Zeitraum. Oft so, als Beispiel eingeworfen, Serhou Guirassy hat letzten Sommer eine gehabt, die war bis zum 30. Juni gültig und Ähnliches gilt dann auch ab dem nächsten Sommer wieder. Das ist kurzer Einwurf, auch oft so dann gestaffelt oder festgelegt. Natürlich nicht in jedem Fall, aber oft eben so, dass der Verein, und das willst du, glaube ich, sagen, auch eine gewisse Planungssicherheit hat. Oder was ist dein Grund?
Genau, weil das Problem an dieser Ausstiegsklausel ist, wenn einer am 30. August kommt und sagt, so, wir ziehen die Ausstiegsklausel, der Spieler kommt zu uns, wir sind uns mit dem einig, dann stehst du da. Und dann ist es scheiße. Ne? Deswegen, ich verstehe die wirtschaftliche Komponente, ich verstehe aber auch total die emotionale Komponente, dass Fans sagen, hey, wenn ein Spieler hier nur mit Ausstiegsklausel bleiben möchte, das heißt ja eigentlich, er rechnet sowieso mit seinem Abgang, dann kann er auch gehen. Diese emotionale Komponente verstehe ich hundertprozentig. So funktioniert nur das Business nicht. Ne? Also du musst dich entweder committen und sagen, okay, wir akzeptieren, dass es so ist und versuchen das Beste daraus zu machen. Oder wir kommen halt irgendwann in eine Schieflage, weil wir auch keinen Gegenwert mehr für Spieler bekommen. Das war auch ein großes Problem bei den Bayern zum Beispiel. Das war auch lange ein großes Problem bei Schalke, die damit auch am Ende richtig, ich meine, sieh dir an, wo Schalke jetzt steckt. Ne? Die haben Spieler damals wie Martip, wie Goretzka, die haben die ohne Ablöse verloren. Die haben einfach Werte verloren, weil die keine Ausstiegsklauseln hatten. Ne? Beziehungsweise, weil sie die Verträge nicht frühzeitig verlängert haben. Und deswegen macht es wirtschaftlich Sinn. Emotional kann ich es 100% verstehen, dass man sagt, warum sollen wir eine Ausstiegsklausel da reintun?
Klar, wobei der BVB Jesko auch in der Vergangenheit ja schon bei Spielern wie, ich sag jetzt zum Beispiel Lewandowski, dann auch mal in Kauf genommen hat, ey, der ist so wichtig und im Hintergrund gab es dann natürlich auch Theater, dann lassen wir den halt ablösefrei ziehen und zeigen vielleicht auch ein Zeichen der Stärke aus wirtschaftlicher Gesundung heraus, ne? Kann ja auch aber so ein bisschen Zeichen sein. Aber war das am
Ende ein Zeichen der Stärke? Ne, muss man sich auch drüber nachdenken.
Ja, wir sind
mit ihm noch in Champions League Finale gekommen.
Klar. Das ist das Thema, was natürlich auf der einen Seite mega emotional ist und was auf der anderen Seite, also ich kann das als Verein verstehen, wenn wir den Fall einmal nochmal aufdröseln. Seit 2013 hat der BVB ja eigentlich, als dieses Götze-Thema kam und den Verein ja komplett aus den Angeln irgendwie gehoben hat, der Wechsel dann zum FC Bayern München, Ausstiegsklausel, dann noch kurz vor dem direkten Duell Champions League, war ja ein Riesenthema, als dann die Gerüchte durchgesickert sind und kennen ja alle die Geschichte. Klopp, der fast in Ohnmacht gefallen ist, als die Nachricht kam. So, und da hat der BVB ja für sich entschieden, wir machen das nicht mehr. Wir lassen uns von einem Spieler, das war dann auch später noch mit Dembélé und Erpressen und Aubameyang, das waren dann nochmal andere Geschichten, aber hat der BVB für sich entschieden, sowas verteilen wir nicht mehr. Hat er natürlich irgendwann gemerkt, in Form von Erling Haaland, an dem ganz viele Vereine dran waren. Damals gab es diese Klausel, bis heute sagt man ja, dass er für 60, 75, man kennt die genaue Summe nicht, weil da auch Mino Raiola noch vieles für sich auch reingearbeitet hat, am Ende für viel zu wenig Geld natürlich gegangen ist. Nur hat der BVB damals nicht die Möglichkeit gehabt, wenn man in so einem Riesenkonzert der ganz Großen mitspielt, da noch große Bedingungen zu stellen. Und das war auch bei Serhou Guirassy so, der eine Ausstiegsklausel hat. Bei Jadon Sancho hatte man jetzt keine schriftlich fixierte, aber so eine Art Gentleman's Agreement, dass er gehen darf, wenn das entsprechend passende Angebot kommt. Und jetzt ist der BVB halt eben auch an einem Scheideweg, für sich dann zu entscheiden, gehen wir diesen Weg hin, Ausstiegsklauseln wieder zu vergeben, oder machen wir es eben nicht? Ich bin dann auch der Meinung, die du gerade eben vertrittst, ich finde, es ist kein großes Drama, eine Ausstiegsklausel zu vergeben. Ich finde auch im Übrigen nicht, Sebastian Kehl hat ja den Satz gesagt, den ich ganz gut finde, ich kann ihn ja mal vorlesen, dass er mit Haut und Haaren darum kämpft, dass sich ein Spieler auch dem Verein natürlich verschreibt und nicht darüber nachdenkt, was danach folgen wird. Ich kann aber natürlich auch einen Spieler verstehen, der wie Schlotterbeck oder der wie Adeyemi natürlich irgendwann auch mal Titel gewinnen will. Und das war die letzten Jahre nun mal mit dem BVB nicht möglich, dass du dann dir vielleicht eine Art Exit-Option einbauen möchtest, um diese Sicherheit vielleicht zu haben. Insofern ist ja auch keine Sicherheit. Wer sagt denn, wenn am Ende 80 reingeschrieben werden, dich holt auch jemand. Du kannst ja auch unterperformen die nächsten Jahre und keiner kommt. Aber das glauben wir jetzt mal bei einem Schlotterbeck vor allen Dingen oder auch bei einem Adeyemi nicht. Aber es gibt dir zumindest ein Stück weit die Sicherheit, dann sagen zu können, wenn ich hier, und ich will hier bleiben, aber irgendwann nicht die Möglichkeit habe, den nächsten Step zu gehen, dann bin ich natürlich vielleicht einfacher auf dem Markt zu haben. Ich finde, die Hauptdiskussion, die man führen muss, ist, wie sind die beiden Spieler zu bewerten in ihrer Unterschiedlichkeit? Wer ist mehr wert? Aktuell ist es, geht man nach transfermarkt.de, sogar noch Karim Adeyemi vor Nico Schlotterbeck, der aber auch eine längere Verletzung hatte. Und vor allen Dingen, welche Summe schreibt man am Ende rein? Das vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Karim Adeyemi hat ja mittlerweile Jorge Mendes, langjähriger Berater von Cristiano Ronaldo gewesen, der auch dafür bekannt ist, diese Exit-Optionen einzubauen, der auch, so hören wir in den Gesprächen, mit viel mehr Nachdruck diese auch fordert, als es beispielsweise die Schlotterbeck-Seite tut. Das ist jetzt eben Teil der Gespräche, der Verhandlungen und der BVB muss für sich eben ausarbeiten, macht er es oder macht er es nicht. So, und du hast die emotionale Komponente angesprochen, das finde ich auch interessant. Unter meinem Twitter-Account ist natürlich immer wieder ganz viel los gewesen. Bei Adeyemi ist eine AK vollkommen okay, schreibt Michael, warum er aber in die Riege der Topverdiener aufsteigen soll, erschließt sich ihm überhaupt nicht. Die letzten 5 Spiele waren maximal Durchschnitt, er ist kein konstanter Top-Performer. Ja, dann gibt's jemanden, der sagt, bei Schlotti 100, bei Karim 75, das müssten irgendwie Premier League-Preise, müssten dann schon auch der Maßstab sein. Und hier haben wir auch Benjamin. Hohe Ausstiegsklausel sieht er generell als nichts Schlimmes an. Die Betonung liegt aber auf, wie hoch. Ja, und so sehe ich es auch. Und da einfach mal so gefragt oder mal diskutiert, Jesko, was siehst du für eine Höhe bei einem Schlotterbeck, bei einem Adeyemi? Wo würdest du als Sebastian Kehl oder auch als Lars Ricken sagen, ey Jungs, die Summe ist okay, aber drunter auf keinen Fall?
Ich würde 75, 80 ansetzen.
Mhm. Bei beiden, so. Auch bei Schlotterbeck?
Ja. Ein absoluter Top-Verteidiger, klar. Und ne, ich kann immer nur meinen Gebrauchtwagenhändler zitieren, einen dummen findest du immer, der es bezahlt.
Ja, wobei jetzt bei einem Schlotterbeck 75, 80, wir reden ja von einem Format, wenn du Premier League Preise dir anguckst und Harry Maguire ist schon mal für mehr gegangen.
Ja, okay, so, aber ich weiß nicht, ob die dann auch, diese Premier League ist ja so ein eigenes Biotop fast, was sowas angeht. Ne? Also wo siehst du die denn?
Ja, also ich würde es, wenn, dann staffeln, also ganz klar auch nach finanzstärkeren Ligen. Die Premier League muss für mich ganz klar mehr zahlen. Ich würde vielleicht auch gucken, gerade bei einem Schlotterbeck, dass ich, wenn ich eine Klausel gebe, dass ich die nicht für einen Bundesligisten, dass ich dann reinschreibe, keine Klausel in Deutschland, damit die Bayern für den Fall der Fälle dann auch richtig verhandeln müssen. Ja. Saudi-Arabien, wie es bei Guirassy ist, der hat zum Beispiel ja keine für Saudi-Arabien, damit da natürlich viel mehr nochmal rausgeholt werden kann als für Spanien oder für weiß ich nicht was. Das muss man, glaube ich, in dem Gespräch rausarbeiten. Aber ich bin schon so, dass, also ich sehe das auch so, dass Karim Adeyemi mir noch zu wenig dauerhaft performt. Da ist Schlotterbeck schon eher der konstante und dauerhafte Performer. Beides sind aber natürlich, da haben wir auch schon mal ausführlich in einer Podcast-Ausgabe gesprochen, potenzielle Aushängeschilder, Marketing, Clubgesichter, gerade auch in Adeyemi, Trikotverkäufe, cooler Typ, den die jungen Leute auch gut finden und feiern. Das muss man ja auch alles in so eine Geschichte reinfließen lassen. Also ich bin bei einem Adeyemi bin ich irgendwo bei 75 und bei einem Schlotterbeck, ich würde in die Gespräche reingehen mit einer 100er Klausel und sagen 100 und dann mal gucken, wo so die Gegenreaktion ist. Also es ist nicht einfach. Also
ich wollte gerade sagen, also am Ende kannst du auch mit 80 leben, denke ich, das ist halt dann Verhandlungssache.
Mhm. Ja. Genau.
Aber das ist ja eine sehr theoretische Diskussion.
Ja. Total. Aber es ist ein emotionales Thema. Ja. Es ist klar, dass der BVB beide in die Top-Verdiener-Riege aufsteigen lassen möchte. Und auch das ist nochmal interessant, weil ich hier und da mal, wir schreiben ja dann auch viele so, es gibt's doch gar nicht, ein Adeyemi-Top-Verdiener. Man darf nicht vergessen, das haben wir auch in der Ausgabe mal ausführlich besprochen. Karim Adeyemi verdient jetzt schon ein Grundgehalt beim BVB von 5,7 Millionen Euro ohne Prämien. Und er hat, was für den BVB oder für Spieler seines Formats üblich ist, nochmal eine Punktprämie von 15.000 Euro. Das heißt, bei einem Sieg, wenn er dann auch 90 Minuten auf dem Platz steht, streicht er 45.000 Euro nochmal zusätzlich ein. Und wenn du das mal hochrechnest auf irgendwie 70, 80, 65 Punkte, die der BVB in der Saison macht, kommst du auch nochmal auf, könnt ihr ja mal hochrechnen, auf wahrscheinlich unter einer Million, aber irgendwas in die Richtung. Das heißt, der kommt schon auf seine 6,5 am Ende, 7. Das heißt, du müsstest natürlich dann auch einem Adeyemi nochmal eine Erhöhung geben und dann kommst du in die Kategorie 8 bis 10, bei einem Schlotterbeck über 10.
Ich wundere, dass der Adeyemi so sauer ist, wenn er ausgewechselt wird.
Ja, genau, stimmt. Ist wirklich so. Das ist ja dann teilweise auch so gestaffelt, je nachdem, wie das auch wieder verhandelt ist, aber spielst du eine Halbzeit, spielst du 75 Minuten, spielst du 90 Minuten, sitzt du nur auf der Bank, bist du gar nicht im Kader, kriegst du gar nichts. Also das ist schon auch interessant. So, deshalb den Fall jetzt mal erklärt, geschildert. Ich finde, das ist ein interessantes Thema, ein emotionales Thema und ich bin gespannt, wie der BVB am Ende in den Verhandlungen hart bleibt oder nicht hart bleibt. Finde schon mal diese Aussage von Sebastian Kehl gut nach außen, die du ja auch auf Insta gepostet hattest, Jesko, dass er kein Fan von Ausstiegsklauseln ist. Ist schon mal klar dann, wie der BVB denkt und was er vorhat. Nur meine ich auch aus einigen Gesprächen rausgehört zu haben, wenn man irgendwo eine Klausel bei 100 hat oder bei 90, warum dann nicht machen? Also ja. So, ne?
Das, apropos hart.
Ja.
Apropos hart.
Das ist ja eine kranke Überleitung. Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt kommen wir zum Iron Man.
Ach so.
Ja, so. Na, super, okay. Überleitung war das. Ja,
schön. Ne?
Ja, ja. Nicht das, was du da
hast. Nee.
Weil der Anton, ich glaube, eigentlich müssen wir gar nicht so viel über ihn reden, weil das haben wir auch letzte Woche gemacht. Wir wären sonst zu redundant. Aber das ist schon sehr beeindruckend, wie er dann auch die letzten Wochen spielt, wie er die Mannschaft trägt, wie er die Abwehr organisiert, wie er da der Chef ist. Das ist schon gut. Und wenn du siehst, dass der BVB in der Bundesliga nur 6 Gegentore kassiert hat, lustigerweise, es gibt ja in Dortmund echt zwei Welten aktuell. Ne? Es gibt die Champions-League-Welt, die voller Tore ist, voller Spektakel.
Ja, stimmt.
Und es gibt die Bundesliga-Welt, wo du 1-0 in Augsburg gewinnst, weil du ein Tor geschenkt bekommst. Auch das müssen wir uns mal, gucken wir uns mal nach City an. Ich bin mal gespannt, wie viele Tore, wer wie viele Tore in City schießt.
Stimmt.
Aber das ist schon, ist schon spannend.
Wobei das ja stimmt, wo du es sagst, wo das interessant ist. In der Vergangenheit war es ja meist so, diese zwei Gesichter, da hatten wir aber nur das Problem, dass in der Bundesliga die Spiele nicht gewonnen wurden oder vor allen Dingen nach Champions-League-Spielen keine Reaktion erfolgt ist. Das haben sie zumindest hinbekommen, die Ergebnisse stehen, aber es ist schon Hü und Hott oder es ist schon anderer Fußball, den der BVB in der Champions League spielt. Aber ja, es stimmt, Waldemar Anton, ich habe ihn ja letzte Woche schon im Podcast abgefeiert, für mich ein absoluter Leader, ein unterschätzter, underrateder Spieler, der aber richtig gut ist, in der Mannschaft richtig viel gibt und Kovac meinte auch, er ist die absolute Konstante bei uns und er ist der Iron Man, hat er natürlich gesagt, weil Waldemar Anton tatsächlich der einzige Spieler ist neben Gregor Kobel, der jedes Spiel bislang gemacht hat, über 90 Minuten oder auch 120. Zeigt natürlich auch, wie fit er ist, zeigt natürlich, wie viel er an sich arbeitet, an seinem Körper arbeitet, weil in der Phase jetzt so fit zu sein, keine Muskelbeschwerden, nicht ausgewechselt werden, das ist schon das ist stark. So, ja. muss man echt sagen.
Und jetzt Anton gegen Haaland.
Haaland, ja. Boah.
Ey, der Haaland ist echt, wenn man ihn einfach nur ihn betrachtet, ja, ist es halt Wahnsinn, was er macht in City. Mhm. Ja, wenn man seine Zahlen anguckt, die sind besser in seinem Alter, als die es von Messi und Ronaldo waren, die über 400 Spiele schon hatten. Er hat noch keine 400 Profispiele, aber seine Torquote ist besser als die von Ronaldo und Messi in diesem Alter, das ist echt Wahnsinn. Auch City trägt er in dieser Saison noch mehr als sonst. Mhm. hat schon 17 Saisontore geschossen in 13 Spielen. Mhm. Und jetzt schiebe ich mal ein Aber rein.
Okay.
Wenn du es schaffst, ihn aus dem Spiel zu nehmen, dann hast du echt eine Chance gegen City. Weil ja kein anderer Spieler bei City hat mehr als ein Tor geschossen, außer Haaland.
Ja, stimmt.
Das musst du dir mal vorstellen.
Ja,
das, das geht. Und was die da auch für Jungs rumspringen haben. Aber alles ist Haaland bei Manchester City. Und wenn du es schaffst, den aus dem Spiel zu nehmen, ich weiß, das ist eine Riesenaufgabe. Und da sind wir wieder bei Waldemar Anton, da sind wir bei vielleicht Nico Schlotterbeck, wenn er kann. Oder auch einem Aaron Anselmino. Wenn du den richtig, richtig wegkriegst und wenn du den nicht zum Laufen, wenn du den nicht laufen lässt, dann kriegt City Probleme. Ich habe mir auch das Spiel angeguckt.
Stimmt, du hast gescoutet.
Genau.
Ja.
Die haben nicht diese unfassbare Dominanz der letzten Jahre. Die waren ja teilweise jetzt auch schon in der vergangenen Saison nicht mehr, aber in den letzten Jahren waren die ja teilweise erdrückend, ne? Wie auch Guardiola in Bayern Fußball hat spielen lassen, wirklich erdrückend dominant. Und diese Maschine, weißt du, das war wirklich eine Maschine, das war eine Passmaschine, die du nicht stoppen konntest, bis sie dann irgendwann dir ein Tor reingeballert haben und noch eins und noch eins. Ich sehe diese Maschine zurzeit nicht bei Manchester City. Die sind immer noch super gut, die sind immer noch absolut höchstes europäisches Niveau, aber sie haben für mich aktuell nicht dieses Selbstverständnis, was sie schon in vielen Jahren hatten.
Ja, das ist so. 6 Punkte hinter Arsenal habe ich gerade eben nochmal geguckt in der Liga. Genau. Ich muss schmunzeln, weil ich bin auch viel zu oft auf Twitter und Insta unterwegs und da wird manchmal ja random irgendwelche Sachen angezeigt.
Jeder, der sich jetzt zu Hause aufregt, wir wissen, es heißt X. Aber,
ich sag immer noch Twitter. Nee, das ist nicht X. Also so ein Murks machen wir nicht. Hier, Grüße an Elon, ne? Also das ist, für mich bleibt es immer Twitter. Ja,
genauso Murks, also machen wir nicht.
Ja. Genauso wie für mich das HSV-Stadion immer HSH Nordbank Arena heißt. Oder nee, wie war's? Imtech Arena? Nein, natürlich Volksparkstadion. ich muss schmunzeln, weil du sagst ja völlig zu Recht. Tatsächlich hat Haaland 13 Treffer erzielt und der Rest Reinders mit einem, Cherky mit einem, Foden mit einem, Nunes. Und da gab's so eine Statistik, wo dann, ich weiß gar nicht, wer der Spieler war, aber in einem Spiel haben sie von 2 Eigentoren profitiert, eines Gegners. Und dann stand dann der Name des Gegners, dass er 2 gemacht hat für City. Des gegnerischen Spielers, war nicht ganz witzig. Aber stimmt, was Erling Haaland da drüben macht, ist natürlich beeindruckend. Lohnt sich auch im Übrigen manchmal auf seinen YouTube-Kanal oder Insta zu gehen, weil er da wirklich Einblicke in sein Leben gibt, was er ist, wie er sich vorbereitet, wie er nach dem Spiel nochmal in die Tonne steigt und so. Also ist natürlich.
Wie er zu Halloween in den Supermarkt geht, als Joker verkleidet.
Ja, genau. Ey, geil. Ich muss auch sagen, diese Haaland-Zeit, Jesko, die war schon auch als Reporter geil. Also Haaland, Super Bellingham, Sancho. Ja. Mit seinem Papa, mit Alfie, mit Mino Raiola, gab ja ein paar Spiele, wo er dann auch verletzt war, saß dann immer über uns in der Puma-Loge, ne?
Richtig.
Ja. Und ist dann auch manchmal völlig wild da hin und her gesprungen und ist dann manchmal zu uns gekommen und hat dann so auf einen, wenn eine Abseitsentscheidung oder wenn ein Monitor Tor nicht gegeben wurde, hat auf den Monitor geguckt und dann gejubelt oder nicht gejubelt. Also es war halt ein Monster-Hype, ne? Und es hat schon.
Jan-Auge Fjørtoft, Dauergast in Dortmund gewesen, der Kollege. Den habe ich in Frankfurt getroffen zum Pokalspiel.
Ja. Ja, ich kann mich noch erinnern an das krasse Interview, was dann Jan Arge mit Erling am Pitch, glaube ich, gegeben oder was Erling ihm gegeben hatte, wo er dann ja den BVB die Pistole auf die Brust gesetzt hat in Sachen Wechsel und so, ne, was dann für Riesenwellen geschlagen hatte und war eine verrückte Zeit. Aber ja, ich gebe dir recht, der BVB sei ich schon. City unter Guardiola aktuell schon nicht immer noch natürlich eine Top-Mannschaft, aber schon auch in gewissen Phasen verwundbar und das stimmt. Als du gerade eben über Haaland gesprochen hattest, musste ich an Didi Hamann denken, der ja mal den Take rausgehauen hatte, das war glaube ich letzte Saison, dass City unter Erling Haaland schlechter geworden ist, weil er hat natürlich viel Häme abbekommen. Aber es stimmt natürlich irgendwo, weil das ganze Spiel auf ihn abgestimmt ist, weil Haaland, wenn er mal dann nicht da ist, natürlich die Mannschaft so ein bisschen so, irgendwie richtet er das schon oder irgendwie kriegt er schon den Ball oder steht richtig oder köpft den rein oder sind ja auch mal viele Abstaubertore, die er hat oder wo er einfach als Stürmer goldrichtig steht. Aber das ist gar nicht mal so ein Quatsch-Take, weil es stimmt. Und das ist auch, deckt sich mit dem, was du sagst, dass die Mannschaft sich oft auch auf Haaland verlässt. So, ne? Wenn ich ans letzte Spiel denke, weißt du, hast du das Tor noch im Kopf, wo er durch den kompletten 16er fliegt gegen den BVB?
Ja, ja.
Auch im Emirates und den Ball da noch so mit dem Fuß, kann man ja gar nicht machen, irgendwie ist er da hier oben und war schon ganz geil. Auch wenn es dem BVB natürlich wehgetan hat. Am Wochenende auch wieder getroffen, doppelt, ne, gegen Bournemouth.
Genau.
Und da hat auch
zwei klassische Haaland-Tore, ne? Also schnelle Balleroberung, schneller Ball nach vorne und dann stoppst du ihn halt nicht mehr, ne? Dann stoppst du ihn nicht mehr. Aber in Ballbesitz ist City halt nicht mehr so dominant, wie sie es waren. Ohne einen Kevin De Bruyne, auch ohne einen Ilkay Gündogan. Gündogan war auch einer, der wirklich viele Tore geschossen hat bei City. Und das fehlt ihnen aktuell. Ich bin gespannt, wie der BVB das macht. Vielleicht kommt ja Rayan Cherki und schießt ein Tor gegen Dortmund.
Ja,
das wäre dann, noch wild. Aber auch der, muss man ehrlich sagen, hat jetzt bei City noch keine großen Fußstapfen hinterlassen.
Klar, wobei man auch sagen muss, Jesko hatte dann auch eine Verletzung, ne? War dann auch für ein paar Wochen oder ein paar Spiele jetzt raus. Hat jetzt, glaube ich, die letzten drei in der Liga wieder gemacht, jetzt auch von Beginn an gegen Bournemouth. Gibt ihm, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Zeit. Wir haben ja auch viel drüber gesprochen und haben auch viel natürlich gesehen, dann auch die Länderspiele und sein erstes Debüt und seine Einsätze. Das ist schon ein außergewöhnlicher Spieler und ich kann mir vorstellen, dass den BVB-Fans hier und da mal das Herz bluten wird, wenn er dann am Ball ist und ja ganz tief in die Trickkiste greift. Bin gespannt, mit welcher Aufstellung am Ende Pep Guardiola gegen den BVB spielen wird. Ja, aber Rayan Cherki, der hat den BVB grundsätzlich ganz gut getan. Ah ja, übrigens, das können wir als nächstes machen. Das haben wir zwar ganz oben stehen, aber das passt jetzt, glaube ich, thematisch ganz gut. Der BVB hat ja am Ende nicht Rayan Cherki geholt, weil sie jemanden haben, den sie auf einer Stufe sehen mit Musiala und Wirtz, zumindest der Trainer Niko Kovac, nämlich Julian Brandt. Ne? Das ist ja auch wirklich intern so eine Diskussion gewesen. Auch Nuri Sahin war der Meinung, wir brauchen Cherki nicht, ich krieg den Jule schon hin. Und da sieht man auch nicht nur bei Kovac, auch bei Nuri Sahin, was für einen großen Stellenwert Julian Brandt hat. Und jetzt haben wir, oder meine Wenigkeit, am Montag im TU vermeldet und die Infos hast du ja auch, Jesko, dass Julian Brandt, der Vertrag läuft ja aus, der BVB im Hintergrund Gespräche führt und mittlerweile bei Kehl und Ricken der Entschluss gereift ist, Brandt ein neues Papier hinlegen zu wollen, allerdings unter einer Bedingung zu reduzierten Bezügen. Das heißt, nochmal weniger Gehalt, nochmal leistungsbezogener. Er ist ja schon mal von seinem Gehalt runtergegangen bei der letzten Verlängerung. Da hat der BVB ja einige Verträge, auch die von Emre Can, angepasst und ein Stück nach unten gesenkt. Damals auch die von Reus, die von Hummels. Und jetzt gibt's natürlich auch wieder viele Diskussionen, emotionale Diskussionen, die Vereinsführung, was die da machen und wann kommt mal der Cut. Und dann gibt's aber auch welche, die sagen, völlig richtig, gutes Zeichen. Wie siehst du's? Kannst mir denken, aber wie siehst du es?
Ja, ich würde mit ihm verlängern. Das denke ich, überrascht jetzt niemanden, der mich kennt. Aber ich würde auch Jule Brandt verstehen, wenn er sagt, warum soll ich das zu reduzierten Bezügen machen? Ne? Seine Verhandlungsposition ist ja besser geht's ja gar nicht. Der Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Du kannst ihn auslaufen lassen und dann kommst du nämlich genau in diese Handgeldsituation, die du dann auch in die Verhandlungen bei Vereinen mit reinbringen kannst und kannst sagen, passt auf, hier, ihr braucht keine Ablöse zahlen, ich kriege aber das Handgeld direkt, geht dann eben nicht über einen Verein. Ist einfach von der wirtschaftlichen Seite her, ist das die perfekte Ausgangssituation. Und dass Julian Brandt jetzt im besten Fußballeralter auch nochmal die ein oder andere Option haben wird in Europa, kann ich mir sehr gut vorstellen, kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht mal auch das Ausland einfach interessant findet, da mal spielen zu wollen. Ich weiß, dass er auch sehr an Dortmund hängt, dass er sehr gerne in Dortmund ist, dass er.
Ich meine, er ist seit 2019 da, so lang wie kein anderer, ne?
Ja. Er schätzt das Umfeld, schätzt den Verein, schätzt auch die Fans grundsätzlich, auch wenn die ihn manchmal nicht so sehr schätzen, aber das ficht ihn auch nicht so sehr an. Aber
jetzt sagen natürlich wieder böse Zungen, natürlich liebt Julian Brandt die Wohlfühloase Borussia Dortmund, immer nur so hochspringen, wie man muss und dann legen die Leute so, ne, zu Füßen. Ja. Nein, ich geb dir recht, also in einem Punkt gebe ich dir nicht recht, ich glaube, auch wenn ich finde Julian Brandt von seinen Qualitäten auch außergewöhnlich, das habe ich auch schon oft genug gesagt und ich finde den mega und auch als Typen super. Glaube aber nicht, er hat grundsätzlich eine gute Verhandlungsposition, gerade auch jetzt wieder, er trifft, er ist da, er ist in entscheidenden Momenten da, er gibt der Mannschaft etwas, dann auch wenn er mal von der Bank kommt oder auch von Beginn an, könnte man jetzt auch wieder sagen, gerade in der Phase, wo er sich zeigen muss, ist er wieder da, ja, und dann taucht er wieder ab, wenn es den neuen Vertrag gibt, wobei das ganz so drastisch bei ihm natürlich nicht ist. Ich glaube allerdings nicht, dass er so die krasse Position hat, insofern, dass die Vereine im Sommer Schlange stehen und sagen, wir wollen alle Julian Brandt haben. So, ne? Ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre und sich die Kategorie City, Arsenal, Barca, weiß ich nicht was, gemeldet hätte, dann hätte vielleicht auch schon Richtung Sommer was passieren können, weil, du hast es richtig angesprochen, er fühlt sich zwar richtig wohl in Dortmund, aber nochmal ein Wechsel irgendwo hin ins Ausland, das, meine ich, reizt ihn schon. Ja, so, ne? Nur am Ende ist es eher die Kategorie vielleicht Mittelklasse-Club irgendwo in der Premier League oder ist es das ganz große Regal?
Das muss ja, ne? Genau. Ja, aber das kann ja auch interessant sein, ne?
Ja, ja, absolut. Also. Absolut, absolut. Also das wird echt nochmal interessant. Wobei ich auch glaube, Jesko, ich bin Fan davon, nach all der Murkserei, sage ich mal, die der BVB die letzten Jahre gemacht hat, sich von Köpfen, die auch dafür verantwortlich sind, zu trennen. Ein Süle beispielsweise, auch vielleicht bei einem Emre Can, den ich sehr schätze, da vielleicht dann irgendwann mal klar Tisch zu machen und Cut zu machen und die nächste Stufe in einem Umbruch einzuleiten. Bei Brandt bin ich aber auch hin und her gerissen, muss ich sagen, weil einen Spieler finden, wenn er dann am Ende wirklich zu weniger Bezügen nochmal unterschreibt, und dann sind wir wahrscheinlich irgendwo bei einer Kategorie 5 bis 6 Millionen Euro, weil gerade hat er so 7 bis 8, also da wird man nochmal runtergehen, wenn er das dann überhaupt dann machen würde. Da muss ich schon sagen, einen Spieler in der Kategorie Julian Brandt dann wieder zu finden, der dir dann auch etwas gibt, auf der Zehnerposition spielen kann, auch auf dem Flügel spielen kann, auch in der Mannschaft anerkannt ist, der Julian Brandt ist kein lauter Kapitän oder er war ja Vize, ist jetzt ja nur noch Dritter, weil er das Schlotterbeck dann selbst gegeben hat, haben wir in der letzten Ausgabe ja besprochen. Aber einen vom Format Julian Brandt dann wieder zu finden, das würde teuer werden.
Das ist eben immer genau diese Rechnung. Ja, ne? Das ist ja halt genau diese Rechnung, die du dann aufmachen musst.
Ja.
Was würde uns auch eine Vertragsverlängerung vielleicht sogar zu den gleichen Bezügen kosten? Ja. Und was würde uns ein neuer Spieler kosten? Genau. Wo wir auch nicht wissen, was wir kriegen.
Genau. Funktioniert der dann auch sofort?
Funktioniert der sofort? Ist das wirklich ein Upgrade? Ist es am Ende vielleicht sogar ein Downgrade? Und wir geben das gleiche Geld für ein Downgrade aus, weil du, gut, auch Julian Brandt würde wahrscheinlich die eine oder anderen Euro extra bekommen.
Klar.
Wenn er verlängert, gibt es auch da noch eine Prämie und was
Signing weiß ich. Fee.
Signing Fee. Signing Fee. Geiles Wort. Hätte ich auch gerne mal.
Hast du auch gefordert, Jesko, ne, bei der letzten Verlängerung bei Sky.
Richtig, ja.
Es ist vom Geld gefallen, vom Himmel gefallen, das Geld.
Musste ich wie Sterntaler aufsammeln.
Ja, aber es ist ein interessantes Thema. Und bin auch da gespannt, wie Kehl und Ricken vorgehen werden. Bin auch da gespannt, was Jürgen Brandt, der Papa von Julian, der ihn ja da in den Angelegenheiten vertritt, dann auch mit Julian gemeinsam am Ende entscheiden und machen werden. Und ich kann, wie gesagt, auch die Seite der Medaille, die Fans verstehen. Da gibt es ja auch ganz viele von. Auch wenn man jetzt wieder auf Twitter geht, sind viele, die dann eher vielleicht lauter sind und sagen, weg mit dem, so nach dem Motto. Ich kann zumindest auch Leute verstehen, die sagen, Julian Brandt ist auch ein Teil dieses Auf und Ab BVB, dieser Inkonstant, wir kommen aus dem Phlegmatischen nicht raus und kriegen einen Titel und so, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Statistiken, Tore, Assists, die Pre- oder diese Vorlagen, dieser zweite Pass vor einem Tor, irgendwie einleitende Momente, da ist er dann halt einfach da. Also er hat einfach eine Riesenqualität.
Ja. Ich persönlich sage ja immer, sein Impact ist größer, als die Zahlen es am Ende ausdrücken auf das Spiel vom BVB. Das ist auch ein Trainerspieler und Niko Kovac sagt sowas ja nicht, weil er sich über ihn lustig machen möchte, dass er ihn auf eine Stufe mit Wirtz und Musiala stellt. Natürlich ist es ein bisschen gefärbt aus BVB-Sicht, aber der hat eine Riesenqualität, der bringt auch viel ins Spiel rein, was sich nicht immer direkt in Toren und Assists am Ende niederschlägt. Aber gerade in den letzten Wochen ist er halt auch mit wichtigen Toren und vielen Toren und schönen Toren da, bringt viel für die Mannschaft rein. Und es gibt mittlerweile auch viele Fans, die immer sagen, ja, ich will aber den Brandt in der Startelf haben, jetzt auf einmal.
Ja,
ne? Also das ist tatsächlich, auch da geht's immer hin und her.
Ja, und das ist ja eh ganz interessant, Jesko, wenn ich kurz einwerfen darf. Uns schreiben ja nicht nur auf Twitter, X, Insta, TikTok oder auch, sogar manchmal kriegen wir Nachrichten per E-Mail, Uns schreiben dann ja eher oft die, die jetzt vielleicht keine Befürworter sind oder sich hinter einen Spieler stellen, sondern die, die alles scheiße und blöd finden. Ja, und die sind vielleicht auch oft im Netz natürlich lauter.
Genau.
Weil ich finde das manchmal ganz interessant. Dann läufst du irgendwie doch durch Dortmund oder bist irgendwo in einem Café oder bist dann vom Stadion oder wirst geschaltet und kommst dann ja auch mit Fans in den Dialog. Und da sind wirklich ganz viele, die sagen, die verstehen nicht dieses Bashing, was es gegen Julian Brandt gibt. Weil sie ihn als super empfinden. Und das ist dann auch immer mal ganz interessant, so raus aus dieser Bubble und Blase. Und natürlich sind die sozialen Medien auch für uns als Relation und als Anhaltspunkt auch irgendwo wichtig. Aber es ist oft nicht die Temperatur, die man dann vielleicht von den Fans, die regelmäßig ins Stadion gehen, bekommt. Nicht 100%. Falsch verstehen, natürlich gehen die auf Twitter und X und Insta und die uns schreiben, sind auch teilweise alles Fahrer und Jungs und Mädels, die regelmäßig ins Stadion gehen. Das ist völlig klar. Aber das Negative wird dann vielleicht öfter mal irgendwo reingetippt als, ey, weitermachen, ist ein super Spieler. Aber genau, auch da, ganz ehrlich, Kaderspieler 9 bis 13, perfekt, geringere Bezüge, warum nicht, schreibt uns hier Erik. Er sollte ein Gehalt verdienen, welches er auch von Wolfsburg, Frankfurt oder dem HSV erhalten würde, so wäre alles in Ordnung.
Ja, okay. Auch Wolfsburg, Frankfurt und HSV auf eine Gehaltsklasse zu.
Frankfurt ist schon mittlerweile sehr weit oben. Ja. Wolfsburg schon lange und HSV könnte vielleicht 800.000 brutto verdienen. Also da sind wir schon in einer anderen Kategorie.
Egal.
Ja, aber guck mal hier, Andi, sprich mal im Podcast Patrick die undankbaren Erfolgsfans in den Kommis an. Ist ja nicht auszuhalten. Jule ist inkonstant und wir haben uns alle damals mehr erhofft. Aber er legt Scorer auf, ist ein Teamplayer und verlängert vermutlich für 4 bis 5 Millionen Euro im Jahr. Also eigentlich ein No-Brainer. Gibt's auch, ne?
Ja.
Und dann aber auch Florian. Nicht Kröger, ein anderer Florian. Wenn Spieler satt ist, darf man es auch endlich machen.
Ja,
genau. Mann, war das wieder schlecht. Sagt er. Nee, aber Florian hier sagt, wenn ein Spieler satt ist, darf man es auch endlich mal akzeptieren und einsehen. Zudem benötigt dieser Kader eine Auffrischung und neue Aufreibung. Ja.
Ja. Ja. So, komm, wir springen nochmal ganz kurz in den DFB-Pokal.
Lass machen, ja.
Los, Leverkusen zu Hause an einem Dezemberabend, einem kalten, nassen Pokal-Dezemberabend. Das Flutlicht geht an. Die DFB-Pokalhymne wird gespielt. Am Ende ist es wie bei Highlander. Es kann nur einen geben. Und ich habe Bock da drauf. Ich finde das ein geiles Los. Ich finde das besser, als wenn du gegen irgendeine Mannschaft, wo du eigentlich gewinnen musst, dich da rummurkst, sondern schön gegen Leverkusen ran musst.
Ja,
geiles Los. Heimspiel.
Ja.
Sich hat Pascal Groß auch gewünscht.
Ja.
Bekommen. Ja, super.
Ja, total. Also klasse Los, zwei Top-Mannschaften, wobei ich da ganz klar sage, dass der BVB weiterkommt und auch in meinen Augen weiterkommen muss. Leverkusen, hast du jetzt ja gesehen, die Bayern haben gefühlt ihre Mannschaft geschont und draußen gelassen und in der 60. 70. nochmal nachgelegt mit Kane, mit Olisee, mit weiß ich nicht was. Und von Leverkusen kommt halt gerade
wenig.
Extrem wenig. Wobei,
also auf einem gewissen Niveau ist das okay, aber gut.
Ja, wobei, das ist ganz interessant. Ich muss mal eben die Tabelle aufmachen. Ich habe letztens mit einem Verantwortlichen von Bayern 04 Leverkusen telefoniert, die natürlich auch intern sehen, dass es gerade nicht so läuft wie in der letzten Saison. Aber wenn du dir die Tabelle mal anguckst, die Leverkusener haben 3 Punkte hinter dem BVB, ne?
Ja, ja.
Und beim BVB ist alles gerade rosig und super und Entwicklung und in Leverkusen ist gefühlt Land unter.
Ja.
Also dass der Eindruck täuscht auch ein bisschen. Natürlich haben wir die die Messlatte sehr hoch gesetzt. Die Werkself mit dieser Doublesaison unter Alonso, dann natürlich die frühe Trennung von Erik Ten Hag, wo auch Fernando Caro, den ich übrigens sehr schätze, weil er einfach ein Irrer und Besessener in positiver Art und Weise ist, der Erfolg haben möchte und Leverkusen auch ein Stück weit auf links gekrempelt hat in den letzten Jahren, der aber auch unangenehm sein kann und der im Doppelpass auch sehr klar gesagt hat, jetzt am Wochenende, ganz ehrlich, den Ten Hag hätten wir auch noch einem Spiel entlassen und selbst wenn wir gewonnen hätten, das zweite, weil wir wussten, das geht nicht mehr weiter. Ist dann
böse Zungen sagen jetzt aber, das hättest du auch schon vorher wissen können, wenn du dich ein bisschen informiert hättest.
Klar. Aber gut. Ja. Aber am Ende gehört dann auch Qualität. Natürlich ist es ein Eingeständnis und eine brutale Niederlage, aber am Ende gehört es dann auch dazu, das zu erkennen und das dann auch besser früh als zu spät zu machen.
Ja.
Also auch Respekt da an der Stelle. Aber am Ende Leverkusen, Andrich gerade, Kapitänsrolle führt dann nicht gut aus, macht keine guten Spiele. Am Ende funktioniert die Mannschaft gerade nicht so richtig. Deshalb, es ist ein hartes Los. Trotzdem muss der BVB und wird der BVB da weiterkommen. Und ich sag dir, wie es ist, wenn du den Titel holen willst, am Ende fragt zwar keiner mehr, gegen wen du musst alle schlagen, aber Am Ende fragt zwar eh keiner mehr, auch gegen wen habt ihr eigentlich im Achtelfinale gespielt? Habt ihr da gegen Fünftligisten und gegen Drittligisten und gegen Viertligisten und dann seid ihr ins Finale gekommen? Ja. Ist doch am Ende auch geil, wenn du das Ding am Ende in Berlin hochhebst, dann auch sagen kannst, wir haben die Eintracht geschlagen, wir haben Leverkusen geschlagen, wir haben dann von mir aus noch eine HSV geschlagen und Stuttgart geschlagen und stehen im Finale gegen, was weiß ich, Gladbach.
Jetzt hast du auch ein paar viele geschlagen, glaube ich, bis zum Finale, oder? Naja, aber egal.
Aber, Achtelfinale, was habe ich gerade gesagt? HSV geschlagen, Stuttgart geschlagen und dann bist du im Finale und schlägst Gladbach, oder? Dann bist du, glaube ich, schon da.
Gladbach,
genau.
Bin gespannt.
Nee, super los. Ja, Jesko, du musst los. Du fliegst
Ich muss los, tatsächlich. Ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen. Ja. Ganz kurz noch, ich fliege nach England. Einer fliegt vielleicht bald weg aus England, Niklas Füllkrug. Den hat der Kehl noch schön an West Ham vertickert.
Für 30.
Damals, für 30 Millionen. Sein Manager sagt, jetzt funktioniert nicht so gut in West Ham. In Dortmund sagen sie einfach nur Dankeschön. Danke für das. Ach, auch hier war der guter Typ, hat auch
Megatyp,
auch funktioniert.
Ja, genau, also richtig guter Typ, auch für die Kabine und hat am Ende auch für das Geld, für was er kam, 15 plus, glaube ich, waren 17, hat er natürlich auch einige Tore geschossen und hat natürlich auch in einer sehr schwierigen Phase dann beim BVB, sie kamen zwar ins Finale nach Madrid, aber hat auch Verantwortung übernommen, Führungsspieler, klar, bitterer Pfostenschuss im Finale selbst, ich glaube, der hängt heute noch nach. Ja, klar, der Füller hat die WM als Ziel im Hinterkopf. Er merkt, dass es da nicht so richtig funktioniert da drüben. Hat er mal gesagt, also als Dorfkind, Big City Club, dieser Begriff Big City Club mit Hertha, da ist so in meiner Birne drin, ey, Wahnsinn. nee, Big City, das ist irgendwie nicht so seins, fremdelt mit der Liga, hat 3 Muskelverletzungen, Achillessehne gehabt. Knie hat er ja immer mal gehabt, aber Muskelverletzungen nie in seiner Karriere. Und vielleicht ist das so ein mentales, psychologisches Ding.
Kann gut sein.
Irgendwo fühlt sich unwohl, dann kommt das dazu.
Ich würde mich auch freuen, wenn er in die Bundesliga zurückkommt. Ich mag ihn sehr.
Er will im Winter wechseln. Vielleicht ein Swap-Deal oder ein Leih-Deal. Stuttgart würde ich mal sagen. Frankfurt würde ich mal sagen. Sehe ich ihn irgendwo. Das ist ja, glaube ich, in Hamburg oder bei Bremen nochmal für, habe ich ja gerade irgendwie gesagt, 700, 800 brutto HSV-Gehalt spielt. Das bezweifle ich mal, weil er sein Gehalt fast verdoppelt hat, was er in Dortmund hatte. Jetzt in
monatlich. Da könnten sie dann drüber sprechen wahrscheinlich.
Ja, genau. Da können Sie drüber sprechen. Ja, mal schauen, wo es ihn hinzieht. Aber schon interessant, wieso Wege dann weg von Dortmund, Guirassy kam und er geht zu West Ham in die Premier League. Erfüllt sich irgendwo ein Lebenstraum und dann läuft es da irgendwie so gar nicht. Während es beim BVB gerade funktioniert. Auch schade für ihn. Ja. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, Jesko, viel Spaß in Manchester. Ich finde es eine sehr geile Stadt. Ich finde es, du kannst im Anschluss nochmal schön in die Pubs gehen mit Olli Müller und Co. Das mach, also wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht heute, wobei heute gibt es ja ein Bankett, was wir dann immer haben, ne? Mit den
BVB. Wenn dann heute.
Weil morgen Spieltag und dann am nächsten Tag drauf auch schon wieder früh zurück. Genau. Ja, und dann in Hamburg. Da bin ich dann wieder Hamburg. Mein Comeback, da bin ich am Start in Hamburg.
Sehr schön.
Bin da mal vor Ort und mal gucken, dann das Länderspiel.
Nächste Woche sprechen wir wieder über. Ja. 2 spannende Spiele, freue ich mich drauf.
Dann melde ich mich aus Wolfsburg, Jesko. Ich habe die Karte gezogen. Ich darf nach Wolfsburg. Nationalmannschaft bereitet sich davor. Sehr 3 schön. Tage Wolfsburg.
Geht's Outlets, endlich schöner. Ja.
Danke. Ja. Jesko, wir hören uns. Viel Spaß dann. In Manchester. Ciao,
danke, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.